Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 6:30 und damit bei uns Zeit für die Sendung Zwischenhalt. Heute schauen wir in beiden Beiträgen über die Schweizer Grenze aussen. In ein paar Minuten nehmen wir sie mit auf einen Spaziergang durch Rom. Aber nicht durch das römisch-katholische, sondern für einmal durch das evangelische reformierte Rom. Und zum Ausklang von dieser knappen halben Stunde hören wir die Glocke von der reformierten Kirche Wallisella. Und als erstes geht es auf Bolivien. In Bolivien gibt es eine Alternative zum Kokainanbau, und zwar eine Süße. Stevia heisst das Süsskraut, wo Kleinbauern in Bolivien anbauen. Mit dem verdienen sie fast so viel wie mit dem Coca-Anbau. Dank fairem Handel. Die Hilfswerk Fastenopfer, Mission 21 und Brot für alle unterstützen die Kampagne «Stoppt den unfairen Handel». Mit Geld und Informationen über Fairtrade-Projekte fördern sie die Kampagne in der ganzen Welt. Zum Beispiel über das Stevia-Projekt. Die Katrin Uelci berichtet.
Es ist süß, zuckersüß, das Kraut Stevia. Und darum wird es auch Süsskraut genannt. Das süße Kraut, das noch viel süßer ist als Zucker, gibt rund 30 Kleinbäuerinnen und Bauern in Bolivien ein Einkommen. Und zwar ein gutes, erzählt der Germán Amba, bolivianischer Kleinbauer und Mitbegründer des Stevia-Projekt.
Bueno, en la gestión 2004-2005 nosotros decidimos cultivar la stevia porque habíamos firmado en mayo de 2002 para no cultivar coca en la región de Santa Fe. Entonces decidimos nosotros cumplir con nuestro compromiso y en 2005 ya decidimos trabajar con stevia porque ofrece muchos mejores días la producción de stevia.
Zwei Landarbeiterorganisationen in der Region Santa Fe haben sich im Jahr 2002 verpflichtet, kein Coca mehr anzubauen. In den ersten drei Jahren haben sie Mais, Gemüse oder Reis angebaut. Diese Produkte haben aber zu wenig abgeworfen zum Überleben. Darum haben sich Bäuerinnen und Bauern ein anderes Produkt gesucht und sind auf Stevia gestossen. Und das haben sie dann zu einem guten Preis verkaufen. Für Germán Amba war es aber auch eine ethische Entscheidung, kein Coca mehr für den Drogenmarkt anzubauen. Die Coca-Pflanze ist eigentlich eine alte Kulturpflanze in Südamerika. Sie ist lang, bevor sie als westliche Drogen entdeckt worden ist, von den Einheimischen gekaut worden und ist bei religiösen Riten im Zentrum gestanden. Aber die Coca als Droge haben die Kleinbauern kaputt gemacht, sagt Germán Amba. Stevia bietet ihnen jetzt eine gute Alternative.
Y por lo pronto el mercado local está adquiriendo la cultura de consumir stevia, ya sea como alimento o como medicina. Por otra parte, con los productos ya en su fase inicial de transformación, tenemos bastante apertura a los países vecinos de Perú, Chile, entonces eso nos alienta a que tenemos que seguir aumentando la producción.
Bis jetzt verkaufen sie Süsskraut hauptsächlich in Bolivien. Stevia wird als Süßstoff für Nahrungsmittel und für medizinische Tees verwendet. Zum Teil exportieren sie auch in Nachbarsländer Chile und Peru. Der Germán Amba möchte jetzt den Schweizer Markt erobern. Das ist aber gar nicht so einfach, weil Stevia ist in der Schweiz nur mit einer Bewilligung zugelassen. Nach wie vor stützt sich das Bundesamt für Gesundheit, BAG, auf alte Studien, die Süsskraut Stevia als gesundheitsschädigend eingestuft haben. Entwicklungspolitische Organisationen verurteilen die Haltung des BAG. Mit diesem Verbot würde lediglich die Zuckerindustrie geschützt werden. Weil in Australien, in Japan oder Südamerika ist Stevia zum Teil schon seit Jahrzehnten ohne Probleme im Handel. Jetzt brauche ich es Aufklärung, sagt der Germán Amba. Und genau für diesen Zweck sei er von der Mission 21 in die Schweiz eingeladen worden. Er besucht Schulklassen oder Kirchengemeinden und erzählt vom Süsskraut und von ihrem Fairtrade-Projekt.
Con la campaña que estamos haciendo hay una bastante sensibilización en la población. Eso puede ayudarnos mucho, especialmente las visitas que hacemos a los centros educativos y a las parroquias. También tenemos una gran esperanza de que las tiendas de comercio justo a través de Misión 21 pueda hacer buenos contactos y nosotros podamos tener esa gran esperanza de ponernos a la venta en el mercado justo europeo.
Stevia wird biologisch angebaut. Den bolivianischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ist die nachhaltige Produktion wichtig. Hat der Coca-Anbau jahrelang die Böden ausgelaugt, wenn sie das jetzt mit dem Stevia-Projekt verhindern?
Nos no tenemos solamente stevia para autoconsumo, tenemos como decir cítricos, bananas, arroz.
Für den Eigenbedarf, aber auch für den Markt, bauen sie auch Zitrusfrüchte, Bananen oder Reis an. So verhindern sie eine Monokultur. Der Erfolg mit dem Stevia hat in Bolivien grosses Interesse geweckt. Auch andere landwirtschaftliche Kooperativen wollen jetzt Stevia anbauen, anstelle von Coca.
Katrin Uelci über das Stevia-Projekt in Bolivien. Mehr Informationen zu der Kampagne «Stoppt den unfairen Handel» gibt es auf der Internetseite rechtaufnahrung.ch www.rechtaufnahrung.ch. Das ist der Zwischenhalt auf der RS1, es ist 20 vor 7. Jetzt nehmen wir Sie mit auf einen Spaziergang durch die italienische Kapitale. Wer durch Rom spaziert, der stößt auf Schritt und Tritt auf den Katholizismus. Auf den mächtigen Petersdom, auf tausende Barockkirchen, auf Marienstatuen und Papstfotos. Kein Wunder hat der Reformator Martin Luther die Papststadt Sitz des Teufels genannt. Trotzdem hat es in Rom immer auch Protestanten gegeben. Ausländer, aber auch Italiener, wie zum Beispiel der Daniele Garrone. Er gehört zur Waldenser Kirche. Das ist die grösste protestantische Kirche in Italien. Nadia Fischer hat ihn getroffen und mit ihm über das Leben der protestantischen Minderheit im katholischen Rom geredet.
Eine unscheinbare Piazza am Tiberufer gegenüber der berühmten Engelsburg. Viele Touristen halten hier an, um ein Souvenir vorzuschiessen. Der Waldenser Daniele Garrone hat mich aus einem anderen Grund hier angeführt.
Auf dem Platz wurden viele Menschen hingerichtet, unter denen im Jahre 1560 Giovan Luigi Pascale, ein Gebürtiger von Piemont.
Der Giovan Luigi Pascale war ein Waldenser Pfarrer und er hat das Schicksal von tausenden Waldenser erlitten. Die Waldenser haben schon lange vor Martin Luther reformierte Ideen vertreten. Sie gehen auf einen reichen Kaufmann in Lyon zurück, der im 12. Jahrhundert einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat wie der Franz von Assisi. Der Kaufmann, der Valdes geheissen hat, er hat seinen ganzen Besitz den Armen verschenkt und angefangen, das Evangelium zu verkünden, erzählt der Daniele Garrone, der früher Pfarrer war und heute als Theologieprofessor an der Universität der Waldenser in Rom lehrt.
Eine Besonderheit der ersten Waldenser war, dass schon Valdesius Teile der Bibel in die Umgangssprache übersetzen ließ. Sie waren der Überzeugung, dass die Bibel ein Buch für das Volk ist. Sie wurden schon im Jahre 1215 im vierten Konzil von Lateran exkommuniziert und schon ein Jahr später fingen die ersten Verfolgungen gegen die Waldenser an in Südfrankreich.
Was war das Ketzerische in den Augen der katholischen Kirche? Warum hat sie diese Waldenser sofort verfolgt?
Die freie Verkündigung des Evangeliums, das heißt, diese Waldenser Predikanten und der Prediger waren keine Priester. Sie waren einfache Leute, sie gingen immer zu zweit, ein Älterer und ein Jünger, und sie predigten. Und sogar die Frauen durften predigen.
Damals schon.
Und das wurde immer ausdrücklich in den Protokollen der Inquisition gemerkt. So Ketzer sind diese Waldenser, dass bei ihnen sogar die Frauen predigen dürfen. Und dann problematisch war selbstverständlich auch diese Kritik an die etablierte Kirche. Und deswegen wurden die Waldenser exkommuniziert und später stark verfolgt.
Kritik am Pomp und am Prunk der katholischen Kirche?
Ja. Aber vor allem eine grundsätzliche Kritik auf diese weltlichen und politischen Ansprüche.
Im 16. Jahrhundert hat die römisch-katholische Kirche die Waldenser fast ganz ausgerottet. Nur in den geschützten Bergtälern von Piemont hat es noch eine Handvoll Waldenser-Gemeinden gegeben.
So, diese ghettoisierte Waldenser in diesen Tälern auf den Bergen hörten die ersten Nachrichten über die Reformation in der Schweiz, nahmen Kontakt auf, es gibt gegenseitige Besuche, Briefwechsel, sodass im Jahr 1532 sie nahmen den Beschluss, sich an der Reformation anzuschließen.
Im Gegenzug konnten Waldenser können auf den Schutz von protestantischen Grossmächten zählen, zum Beispiel auf England oder Holland, aber auch aufs kalvinistische Genf. Bis die Waldenser frei haben dürfen ihren Glauben leben, sind aber noch mal mehrere hundert Jahre vergangen. Im Königreich Piemont-Sardinien haben sie 1848 die Freiheit bekommen. Im Kirchenstaat Rom ist es aber noch länger gegangen. Erst 1870, als die Truppen der jungen italienischen Republik im Kirchenstaat einmarschiert sind, erst dann haben die Waldenser auch in Rom dürfen leben, ihre Messen feiern und ihre Lieder singen.
Je suis libre, mais c'est vrai,
an der Piazza Cavour, keine 10 Minuten entfernt vom Ort, wo der Waldenserpfarrer verbrannt worden ist. An dem Platz steht die grosse Waldenserkirche. Sie stammt aus dem Jahr 1914 und ist nicht zu übersehen. Weil sie hoch ist und 2 imposante Glockentürme hat, vor allem aber, weil ihre Fassade fast blendet, so weiss ist sie. Die Kirche ist selbstbewusst Richtung Petersdom ausgerichtet, wo gerade um der Ecke steht. Wo die Waldenser in Rom gezogen sind, haben sie voller Enthusiasmus die Italiener zum evangelischen Glauben bekehren, erzählt Daniele Garone.
Die damalige Vorstellung war überhaupt nicht ökumenisch. Die Italiener leben in der babylonischen Gefangenschaft. Sie sind alle, wenn nicht physisch, mindestens geistlich Untertanen des Papstes. Und von dieser Knechtschaft müssen wir sie befreien. Wenn man die Rede von damals liest, waren sie begeistert und voll von Erwartungen. Man kann Sätze wie die folgende lesen: Die Italiener warten auf uns. Man dachte, das Bedürfnis an Freiheit wäre auch unmittelbar ein Bedürfnis an Evangelium.
Das war natürlich eine Illusion. Heute gibt es gerade einmal 25'000 Waldenser und das in einem Land mit 58 Millionen Einwohnern. Einerweg sind Waldenser erstaunlich bekannt. Sie melden sich regelmäßig zu Wort zu aktuellen politischen Fragen, zum Beispiel zur Frage der Sterbehilfe, die in Italien seit einem Jahr heftig diskutiert wird. Die Waldenser engagieren sich für ein Recht auf passive Sterbehilfe und stellen sich damit dem Vatikan entgegen, der die vehement bekämpft. Er fühle sich in diesem Kampf in Italien ziemlich allein, sagt Daniele Garone. Die Sterbehilfe-Diskussion zeige nämlich einmal mehr, wie sehr die italienischen Politikerinnen und Politiker, ganz unabhängig von ihrer Partei, dem Vatikan ergäßigen.
Die Politik, rechts, links, hat bisher nicht den Mut und die Fähigkeit gehabt zu sagen, gut, vielen Dank für Ihre Predigt, aber warum sollten wir nicht Gesetze einführen wie in Deutschland, wie in Amerika und woanders? So. Und viele von diesen Politikern sagen ausdrücklich, dass sie keine Gläubige sind. Aber sie müssen Respekt vor der Werte der katholischen Kirche haben, weil diese Werte zur nationalen Identität der Italiener gehören. Und dagegen reagieren wir so als kleine Minderheit, aber so laut und so offen, wie wir können.
Und Waldenser werden gehört. Das zeigt das Beispiel von Otto Permille, einer Art Sozialsteuer. Die Italienerinnen und Italiener müssen jedes Jahr 0,8% von ihrem Einkommen entweder an den Staat, an eine Kirche oder auch an die jüdische Gemeinde geben. Letztes Jahr haben sich immerhin 300'000 Italiener für die Waldenser entschieden. Das heisst, auch Katholiken unterstützen die Waldenser. Der Daniele Garone ist überzeugt, je mehr sich die römisch-katholische Kirche als moralische Instanz in ethische Fragen einmischt, desto mehr Italiener wenden sich früher oder später von ihren ab.
Man hat den Eindruck, dass Homosexualität, Ehescheidung, voreheliche sexuelle Beziehungen, Sterbehilfe und so weiter das Zentrum der Botschaft der Kirche bilden. Und so, ich habe auch vielen katholischen Freunden und Gesprächspartnern gesagt, das ist für die Kirche fast selbstmörderisch, weil ich glaube, dass die Leute, die fromm und fleißig die katholische Kirche besuchen, ungefähr 28% der italienischen Bevölkerung, in die Kirche gehen, weil sie das Evangelium brauchen, das Wort Gottes.
Wie ist denn das Verhältnis heute von der Waldenser zum Vatikan? Als Meilenstein bezeichnet Daniele Garone das zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren, wo sich die römisch-katholische Kirche zum ersten Mal zum ökumenischen Weg bekennt hat. Auf einmal sei es möglich gewesen, dass Katholiken und Protestanten zusammen die Bibeln übersetzen oder dass er als Waldenserpfarrer als Gast in einer katholischen Messe predigen. Mit dem Papst Benedikt XVI. Werden die Entwicklung in Frage gestellt. Die Glaubenskongregation hat zum Beispiel vor 3 Jahren ein Dokument herausgegeben, wo die römisch-katholische Kirche wieder den Anspruch erhebt, die einzig wahre Kirche von Christus zu sein. Auf lange Sicht geht sich der Daniele Garone trotzdem optimistisch. Er halte sich an all die schönen Erfahrungen, die er auch heute mit katholischen Kollegen mache.
Der Papst kann sagen, was er will, aber solange es von uns abhängt, dann gehen wir weiter in diese wunderschöne geschwisterliche Beziehung. Man kann nicht zurück.
Der Beitrag von Nadja Fischer mit einem Frühlingsspaziergang durch das evangelische Rom. Die RS2 nimmt das Thema morgen nochmal auf, am Morgen um 8:30 in der Sendung Perspektiven. Und hier auf dem Eis gibt es in 2 Minuten die Glocke zum Sonntag von der reformierten Kirche Wallisellen. Das heisst, wir Zwischenhalt jetzt mit dem Glockenglied zum Sonntag, heute mit der Glocke von der reformierten Kirche Wallisellen an einer nördlichen Vorortsgemeinde von Zürich. Ein Ort, wo Pendlerströme und verstopfte Strassen zum Alltagsbild gehören und wo das grösste Einkaufszentrum der Schweiz steht. Noch um 1800 war Wallisellen eine recht arme Kleinbauerngemeinde mit einem Haufen Heimindustrie. Anfang 19. Jahrhundert haben sich dann mehrere Textilfabriken niederlassen. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sind immer mehr Unternehmen von anderen Industriezweigen dazugekommen. Und so ist die Glattal-Gemeinde zu einem bedeutenden Arbeitsort und wohlhabenden Industriedorf geworden, mit vorstädtischem Charakter. Seit 1950 hat Wallisellen auch zahlreiche Hightech-Firmen angezogen und in den 1990er Jahren hat sich die Kleinstadt kurzfristig sogar den tiefsten Steuersatz von allen Zürcher Gemeinden leisten können. Kirchlich war Wallisellen einmal eine Filiale von Kloten, bis es 1866 ordentliche Pfarrei geworden ist. Und 1903 hat die Kirchgemeindeversammlung über folgenden Antrag zu befinden gehabt. Es ist eine neue Kirche mit 500 Plätzen und einem Geläute von ca. 50 Zentnern mit einem Kostenvoranschlag von 90.000 Franken zu erstellen. Die Versammlung hat zugestimmt und 5 Jahre später, am 5. Juli 1908, ist das neue Gotteshaus eingeweiht worden. Ein Gebäude, das rustikal anmutet mit seinen abgezogenen, gewalmten Dachflächen. Bei seinem Bau war das Kirchenhaus von Wallisellen am Dorfrand gelegen. Auf einer Moränenkuppe umgeben von Wiesen und Äcker und nur durch einen Feldweg erschlossen. Heute steht sie am oberen Ende von einer etwas steilen Strasse und bildet zusammen mit dem Bahnhof am anderen unteren Ende der Strasse eine der zentralen Achsen von Wallisellen, eine Entwicklung vom Rand in die Mitte also. Die reformierte Kirche von Wallisellen ist auch im modernen Wallisellen eine architektonische Attraktion. Sie ist ein Glanzstück vom Jugendstil und steht unter Denkmalschutz. Im hohen, schlanken Turm hängen 6 Rütschiglocken von 1907 und 1957. Die 5,5 Tonnen schwer Festtagsglocke trägt den Spruch: Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit.
Thank you.
Glocke zum Sonntag, heute von der reformierten Kirche Wallisellen im Kanton Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.